Grüß Gott und herzlich willkommen bei Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not in München begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Das 20. Jahrhundert kann man auch als das globale Jahrhundert der Diktaturen bezeichnen. Entscheidend geprägt wurde es durch zwei Weltkriege, durch Verfolgungen, durch Völkermorde und durch Vertreibungen, die Ausdruck des Willens zahlreicher Staaten zur ethnischen Flurbereinigung und Landnahme waren. Einer der Völkermorde des 20. Jahrhunderts ist bei uns in Mitteleuropa weitgehend unbekannt. Die Rede ist vom Holodomor gegen die ukrainische Bevölkerung in den Jahren 1932 und 1933. Über diesen Genozid und die Lehren daraus wollen wir heute sprechen mit Prälat Dr. Ivan Datschko, Präsident des Instituts für ökumenische Studien an der Universität Lemberg. Grüß Gott, Herr Prälat Datschko, herzlich willkommen bei uns in der Sendung.
Ja.
Herr Prälat, Sie sind Ukrainer, sagte gerade schon, Präsident des Instituts für ökumenische Studien an der Universität Lemberg. Bekannt sind Sie auch, weil Sie der letzte Sekretär des Bekennerbischofs Josef Kardinal Slipi waren. Sie sind aber auch Historiker und daher mit einem sehr dunklen Kapitel vertraut, über das wir heute sprechen wollen, nämlich den Holodomor. Was bedeutet dieses Wort eigentlich?
Ja, Holod auf Ukrainisch, auf Slawisch heißt Hunger. Morote heißt jemanden zu quälen. Aber das heißt, ich quäle jemanden mit dem Hunger bis zum Tode. Also es ist eine Tortur, wo man versucht, sich durchzusetzen durch den Hunger. Und dieses Wort ist schon im Sprachgebrauch von allen Historikern, genauso wie Holocaust. Und hier ist Holodomor. Und das wird so in Allgemeinem schon dieser Holodomor von 32, 33 weltweit bekannt.
Die sich auf dem Gebiet der damaligen ukrainischen Sowjetrepublik abspielte.
Genau,
die
genau.
Ukraine war ja damals ein Teil der Sowjetunion, annektiert. Und die Ukraine war auch sehr wichtig für die Sowjetunion, denn sie war die Kornkammer dieses Reiches. Über 28% des Bruttoertrages der gesamten Sowjetunion wurden dort erwirtschaftet. Wie konnte es denn dazu kommen, dass diese Nation von Landwirten, von Bauern dem Hungertod ausgesetzt wurde?
Genau das war die stalinistische Politik, hauptsächlich die Zwangskollektivierung. Oder was die auch als Entkolakisierung bezeichneten, besonders nach dieser kurzen Periode der neuen wirtschaftlichen Politik, der NEP-Politik, wo eine gewisse Privatisierung erlaubt wurde. Stalin wollte das kommunistische System bzw. die Kollektivierung überall und die Nationalisierung des Landes durchführen. Und das hat er hauptsächlich in der Ukraine gemacht. Nicht ausschließlich in der Ukraine, aber hauptsächlich. Es war auch in der Ukraine mit der Nationalitätenfrage gebunden, weil auf dem Land, in den Dörfern, wurde das nationale Bewusstsein und die ukrainische Sprache meistens gesprochen und gepflegt. Und mit einem Schlag konnte man zwei Opfer mit sich bringen.
Nochmal ganz kurz zur Erklärung. Kulaken, das waren Kleinbauern, die aber
etwas
einen Person...
Reiche waren, die haben etwas mehr Land oder Vieh und die waren etwas reicher. Und es war eine allgemeine stalinistische Tendenz in den 30er Jahren, sie zu bestrafen und sie also zu verbannen oder zu deportieren.
Und der Hungertod der Bevölkerung wurde also bewusst in Kauf genommen oder war sogar im Kalkül?
Er war im Kalkül. Und das, es gibt schon heute genügend Beweise davon, auch von den Quellen, die Sie wissen, dass damals Kharkov die Hauptstadt der Sowjetukraine war. Und auch wenn man die Archive der eigenen verschiedenen nationalen Konsulaten liest, man spricht von diesen Kadavern, man spricht von geschwollenen Kindern, von Bauern, die von Dörfern kommen in die Stadt Kharkov, Kiew oder andere Städte der Ukraine, alle verhungert. Und natürlich heute gibt es die Diskussion, ob das ein Ethnozid, ob es nur eine allgemeine Krise war. Es war eigentlich, würde ich schon sagen, etwas von beidem. Aber auf jeden Fall war die Tendenz, dieses nationale Bewusstsein der Ukraine zu entwurzeln. Nur waren die Ukraine zu zahlreich, das zu tun. Übrigens, es ist noch weniger bekannt im Westen, nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Westukraine an die Sowjetunion angegliedert wurde, das Gleiche wurde auch in der Westukraine eingeführt und das kostete weitere 1 Million bis 1,5 Millionen Opfer des Hungertodes in der Westukraine. Also das war eine reine stalinistische Taktik oder beziehungsweise Strategie, also die Zwangskollektivierung einzuführen.
Also es wurden Lebensmittel ausgeführt, ja. Man konnte nichts an Lebensmitteln beschaffen. Wie viele Menschen sind denn dabei umgekommen?
Ja, hier sind die Historiker verschiedene Meinungen. Man spricht zwischen 5 und 12 Millionen. Ich glaube, dass die realistische Zahl wäre zwischen etwa 7 Millionen oder zwischen 5 und 7. Und das ist schon eine sehr hohe Zahl. Sie müssen sich daran erinnern, dass bis zu den Anfang der Gorbatschow-Jahre die Sowjetunion hat diese Holodomor strikt geleugnet. Gewisse Forschungen haben die Engländer gemacht, also Robert Conquest mit seiner Arbeit Die Ernte der Sorge, Harvest of Sorrow, und dann schrieb er noch Harvest of Despair, Ernte der Verzweiflung, indem er die Statistiken eingab und da stand gerade diese Ziffer zwischen 5 und 7 Millionen. Eine andere sehr wichtige Quelle, weil dieser berühmte britische Journalist Malcolm Muggeridge from Manchester Guardian, die zu dieser Zeit in Moskau ein Reporter, ein Journalist, der Manchester Guardian war, und er ist zu dieser Zeit in die Ukraine gereist und hat das auch dann später gezeugt und berichtet. Es gibt auch Filmaufnahmen, es gibt auch einige Fotografien, die sind ja wirklich grotesk. Man sieht diese geschwollenen Kinder, man sieht die leidenden Menschen. Und es war eine schreckliche Zeit. Allerdings möchte ich nochmals betonen, es war dieser Holodomor fand hauptsächlich in der Ukraine statt, aber der fand auch in den anderen Teilen der Sowjetrepubliken, besonders auch in Russland, in Kuban, wo auch sehr viele von Abstammung her Ukraine wohnten, aber auch in den Kaukasusrepubliken und sogar in Kasachstan. Also
ein Teil der stalinistischen Politik könnte
genau,
man.
Genau. Also es war, man hat sich hauptsächlich in der Ukraine konzentriert, aber man kann das nicht ausschließlich als ukrainisches Phänomen betrachten. Es war gegen das Privateigentum der Bauern und gegen irgendwelche Selbstständigkeitsbestrebungen einzelner Völker der damaligen Sowjetunion gewesen.
Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, man wollte damit auch die Vaterlandsliebe des Volkes brechen. Und es gab ja dann auch Zwangsumsiedlungen von anderen Völkerschaften in die Ukraine. Und manche Historiker sagen, letztlich war dieser Genozid, hatte dieser Genozid das Ziel, das ukrainische Volk zu vernichten. Würden Sie auch so weit gehen?
Man kann das als ein sehr starkes Argument annehmen. Nur waren die Ukrainer sehr zahlreich, fast 50 Millionen. Zwangsumsiedlungen fanden zu dieser Zeit des Holodomors von 32, 33 noch nicht so stark statt. Die Zwangsumsiedlungen kamen erst nach dem, im starken Zahlen, kamen erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Also historisch, wenn man von all diesen Quälereien oder Terror von Stalin spricht, man muss ja merken, dann kamen im 36 beziehungsweise im 37 die stalinistischen Säuberungen. Also das war praktisch die Vernichtung der ganzen Intelligenz. Das war auch ein ukrainisches Phänomen, aber nochmals nicht nur ukrainisches Phänomen. Das war auch in Russland präsent und so weiter. Dann war die Paranoia von Stalin gegen die Trotzki-Anhänger und gegen die Armee. Und das fand auch in 37, 38 statt. Dann kam der Krieg. Und natürlich während des Krieges haben die patriotischen Kräfte sich besammelt, um gegen die Nazi-Okkupation zu kämpfen. Aber gerade nach dem Krieg, es war die Zeit der Urbanisierung, der Vermischung der Völker. Also viele Völker aus der Kaukasus sind in die Ukraine eingeschleppt. Die Ukraine wurden nach Russland, nach Sibirien deportiert und so weiter. Und das war damals die Tendenz nach dem Krieg, diese Homo Sovieticus zu kreieren, ohne Aufmerksamkeit auf ihre nationale Kultur und Tradition.
Sie sind ja Priester der griechisch-katholischen Kirche der Ukraine. War Ihre Kirche eigentlich auch von diesem stalinschen Vernichtungsfeldzug betroffen und wie stark?
Verhältnismäßig schwach, weil zu dieser Zeit war die griechisch-katholische Kirche in der Sowjetukraine kaum präsent. Unsere Präsenz war hauptsächlich in der Westukraine, in Galizien, in Bukowina und in Wolinien. Und zwischen den Kriegen gehörte diesen Gebieten zu Polen oder zu Ungarn oder Rumänien. Deshalb hat die ukrainische griechisch-katholische Kirche praktisch nicht darunter gelitten. Im Gegensatz, wir wissen, dass die ukrainische griechisch-katholische Hierarchie hat einen Pastoralbrief unter der Leitung von Metropolit Szeptycki geschrieben, in dem sie die öffentliche Meinung und die ganze Welt darüber informieren und bitten um Hilfen, um Gebeten für unsere Mitbrüder in der Ukraine. Also wenn Sie von Konfessionsseite her diese ganze Frage betrachten, da hat hauptsächlich die orthodoxe Kirche schwer und sehr schwer gelitten.
Sie sagen, die Kirche hat sich ans Ausland gewandt. Wie hat denn das Ausland auf diese Vorkommnisse reagiert in dieser Zeit?
Also Stalin war da sehr stark bemüht, das alles geheim zu halten. Ich glaube, er war ziemlich erfolgreich. In Russland, in Moskau beziehungsweise damals, gab es einen berühmten amerikanischen Journalist, der hieß Walter Durante, ein Pulitzerpreisträger, der stark kommunistisch geprägt war, und er hat tatsächlich versucht, diesen Holodomor zu leugnen, was dazu führte, dass sein britischer Kollege, gerade Malcolm Muggeridge, der auch damals noch Sozialist war, ihn als Lügner bezeichnet hat. Und das hat auch Muggeridge später dazu geführt, dass er sich mit diesen Linkstendenzen losgesagt hat. Also es wurde fast nicht darüber berichtet. Mit der vielleicht kleinen Ausnahmen der britischen Presse in den Manchester Guardian oder im Daily Telegraph in England. Deutschland war damals mit anderen Sachen beschäftigt.
Hitlers Machtergreifung. Zeit, ne?
Ja, der Machtergreifung und so weiter. Italien war auch etwas mehr darunter, aber man hat nicht viel darüber oder fast nichts berichtet. Deshalb war unsere, also der Hirtenbrief unserer Bischöfe war ein sehr wichtiges Dokument, wo man diesen Schweigen praktisch gebrochen hat.
Gab es eigentlich Vorzeichen für diesen Holodomor? Hätte man es kommen sehen können?
Ja, man kann schon von diesem großen Hunger von 22, 23 sprechen, aber das war nicht künstlich gemacht, das war praktisch die Gegenwährung des Volkes gegen diese Kollektivisierung. Aber es war zu sehen, dass Stalin mit allen seinen Kräften sich durchsetzen wollen, um diese Industrialisierung und die Nationalisierung der ganzen Agrikultur in der Sowjetunion zu beherrschen.
Wie sehr hemmte dieser Völkermord eigentlich die Entwicklung des Landes auch später?
Ja, also die Arbeitsmoral fiel sehr. Ich glaube, das war der Grund, weshalb die Ernten waren nicht auf dem gewünschten Niveau. Die Plans wurden nicht gehalten und wie gesagt, früher in den alten Zeiten, der ukrainische Bauer hat das Land als Mutter bezeichnet und diese Mutter ist ihm fremd geworden. Und der Bauer war terrorisiert. Noch heute in der Ostukraine, man spricht von einem Holodomor wie von etwas Schrecklichem. Es gibt noch einige Leute, die das durcherlebt haben. Und man merkt, wie stark dieser Schlag des Hungernotes, des Hungertodes immer noch in der Ukraine herrscht. Und wenn es gibt etwas, das uns zusammen einigt zwischen den Ost- und Westukraine, dass ich niemals durch Hunger zu sterben.
Hat das dann später auch eine Rolle gespielt für die Entwicklung patriotischer Gefühle, die dann auch eine Rolle gespielt haben bei der Unabhängigkeitsbewegung Ende der 80er, Anfang der 90er?
Wie ich bereits gesagt habe, also die offizielle sowjetische Version war immer, diese Holodomor zu leugnen. Aber es war unmöglich. Gerade hier hat diese Robert Conquest und diese Oxford-Schule, Londoner Schule viel gemacht und die ukrainische Diaspora auch, besonders in dem Jahre 82, 83, wo alle diese Dokumente in England, aber auch in Kanada und Amerika von der ukrainischen Diaspora veröffentlicht wurden. Und diese Sachen, diese Dokumente sind auch im sowjetischen Besitz und von einigen Dissidenten, Menschenrechtskämpfer gekommen. Man hat schon darüber gesprochen, man konnte schon darüber lesen, obwohl man sprach viel zu wenig. Und das war auch einfach, dass die Historiker und die Forscher sich mit dieser Frage auseinandersetzen müssten. Und bereits in 87, 88, man sprach schon verhältnismäßig frei über Holodomor. Die Frage, ob das Ethnozid, also Völkermord oder nicht war, natürlich haben das die Russen stets geleugnet. Und das ist mehr eine politische Frage und deshalb nicht jedes Volk, nicht jede Nation, ich glaube nur 33 Nationen der Welt erkennen den Holodomor als ein Völkermordstaat. Es geht jetzt nicht um die Bezeichnung, obwohl das wichtig ist, aber es ist eine Tatsache, die sich niemals mehr wiederholen soll.
Welche Bedeutung hat der Holodomor heute in öffentlichen Diskursen in der Ukraine oder für das öffentliche Bewusstsein des Landes?
Ja, es wird in den Schulen darüber gelernt. Es wird verschieden interpretiert. Sie wissen, dass in den Zeiten von Juschtschenko, von Präsident Juschtschenko, also bis zu 2010, der Akzent sehr stark auf Ethnozid gestellt wurde. Der jetzige Präsident versucht, das irgendwie zu vertuschen. Aber es wird jetzt jedes Jahr an diesen Holodomor gedacht. Es wird ja auch gemeinsam gebetet. Und das hat auch einen gewissen ökumenischen Bedeutung. Also diese Ökumene des Leidens, Ökumene des Martyriums. Ist das ein Zeit der inneren Besinnung und das einigt das Volk.
Herr Prälat Datschko, wenn wir jetzt mal in die historische Bewertung reingehen, da kann ich vielleicht selber mal etwas zu sagen. Ich habe nämlich in der Schule auch mal etwas darüber gehört und da hieß es dann auch, es war eine Hungersnot, die sich in der Sowjetunion wohlgemerkt abgespielt hat. Der Begriff, der Name Ukraine und dass es ein Volk der Ukrainer gibt, das wurde auch in unseren Schulbüchern manchmal unter den Teppich gekehrt. Ja. Hat man generell die ethnische und nationale Vielfalt der Völker der Sowjetunion viel zu wenig zur Kenntnis genommen, vor allen Dingen in der Zeit des Kalten Krieges.
Ja, das habe ich auch in meiner Jugend erlebt und ich bin in England, Deutschland, Österreich, Italien aufgewachsen und vielen Leuten zu erklären, dass ich weder Russe noch Pole bin. Das war auch eine Tendenz in der Sowjetunion, von diesen Sowjetunion zu sprechen, von Sowjetbürger eine sowjetische Mentalität aufzubauen. Heute, also die mehr demokratischen Menschen sind dessen bewusst, dass wir unsere nationale Traditionen weiter pflegen müssen, aber gleichzeitig im Eintracht und möglichst in Harmonie mit den Nachbarsvölkern und auch mit den anderen Völkern von Europa und der ganzen Welt zu pflegen.
Wie wird diese nationale Tragödie des ukrainischen Volkes denn von der Weltgemeinschaft bewertet?
Ja, es wird bewertet, wenn man darüber spricht. Man natürlich bedauert das Ganze, aber wie wir gerade gesehen haben, also als das stattfand, hat die Welt so gemacht, als ob, also die öffentliche Meinung, als ob nichts da wäre. Also und zu dieser Zeit, es war möglich, das alles noch verhältnismäßig stark zu vertuschen. Also heutzutage spricht man von Solidarität, spricht man von Menschenrechten und ich glaube heute, das wäre in dieses Kommunikationsalter, wo alles so schnell informiert wird, wurde das unmöglich zu verwirklichen. Aber ich glaube, dass die Forscher, die Historiker und die Studenten haben jetzt freie Hand, das alles zu studieren, obwohl die Archiven zu dieser Zeit noch nicht ganz geöffnet sind.
Ja, immerhin gab es ja auch eine UN-Resolution von 2003 und 2008.
Genau.
Hat das Europaparlament dies als Verbrechen gegen die Menschlichkeit anerkannt?
Genau, ich glaube auch in diesem Jahr wird etwas in diesem Richtung gemacht. Und jetzt ist es auch viel leichter, wenn die Welt viel transparenter geworden ist und wo man das praktisch nicht mehr leugnen kann.
Mhm. Aber Deutschland zum Beispiel hat im Gegensatz zu anderen europäischen Staaten und übrigens auch im Gegensatz zum Vatikan den Holodomor noch nicht als Völkermord anerkannt.
Ja,
Sie sich da von Deutschland, von dem Land, wo ja der Holocaust stattgefunden hat, da mehr, ich sag mal, Solidarität oder mehr Verständnis wünschen?
Ja, das würde vielleicht besser sein, wenn das auch dieses Element des Ethnozids unterstrichen würde. Aber man versteht ja auch, dass dies eine politische Manöver ist, um den Russen besonders zu dieser Zeit von Putin Präsidentschaft nicht zu ärgern. Und ich bin auch nicht dafür, Holocaust gegen Holodomor zu stellen. Man spricht manchmal, dass das Holodomor ein ukrainisches Holocaust war, also ein Völkermord. Aber ich glaube, das Wort, dieser Terminus technicus Holodomor, widerspiegelt die Situation ganz gut. Und er harmonisiert sogar mit Holocaust und Holodomor. Also es scheinen fast wie Synonyme zu sein.
Mhm. Sie sagen, da spielen auch politische Rücksichtnahmen eine Rolle gegenüber Wladimir Putin zurzeit. Wie äußert sich eigentlich Russland als Rechtsnachfolgerin der Sowjetunion zum Holodomor?
Also anfangs in den Jelzin-Jahren, man hat auch sehr viel, man hat natürlich den Holodomor anerkannt, man hat auch den ethnozidischen, also der völkermördischen Aspekt zur Kenntnis genommen, aber meistens ist die Haltung ablehnend und die meinen, dass es war eine Zeit der Krise, eine Übergangsperiode und nicht exklusiv an die Ukraine gerichtet. Und diese Tendenz, auch aus politischen Motiven, hat die jetzige Administration von der ukrainischen Präsidenten Janukowitsch angenommen. Und die wollen auch nicht unbedingt gerne über Ethnozid zu sprechen, über Völkermord. Aber die Tatsachen sprechen für sich selbst.
Herr Prelat Datschko, Sie engagieren sich ja in der Ökumene. Sie sind Präsident des Instituts für ökumenische Studien an der Universität Lemberg.
Ja.
Wie sehr belastet eine solche Geschichte die Beziehung zur russisch-orthodoxen Kirche, der man ja auch immer vorwirft, sie hätte zu enge Bindungen an die kommunistischen Machthaber in Moskau gehabt?
Also Holodomor belastet uns nicht. Damals, wir sprechen von 32, 33, weil die russische orthodoxe Kirche genauso stark verfolgt wie die autokephale Kirche und die anderen Kirchen. Und gerade die Orthodoxen haben am meisten gelitten. Also hier ist paradoxalerweise wird Holodomor zu einem gemeinsamen Plattform für die bessere Zukunft der Ukraine, der ukrainischen Kirche zu beten. Die Belastungen, die kamen erst nach dem Zweiten Weltkrieg, als die russische orthodoxe Kirche in der Liquidierung der griechisch-katholischen Kirche in der Sowjetunion mehr als weniger beteiligt wurde.
Auch Kirche in Not engagiert sich ja für die Ökumene. Kirche in Not unterstützt sehr stark die griechisch-katholische Kirche in der Ukraine, engagiert sich aber auch für die russisch-orthodoxe Kirche in Russland. Und das habe ich eben noch gar nicht erwähnt. Sie haben auch viele Jahre für Kirche in Not gearbeitet. Haben Sie dort auch etwas mitnehmen können, etwas lernen können, wie man sich für Versöhnung einsetzen kann?
Gewiss. Das ist, ich glaube, wenn der Segen Gottes auf dieses Werk ruht, das ist gerade, weil Pater Werenfried uns gelehrt hat, unseren früheren Feinden zu lieben, zu vergessen, möglichst, wenn das möglich ist, um zu vergeben und zu vergessen. Wenn da, wie gesagt, es ist nicht leicht zu vergessen. Kirche in Not gehört bestimmt zu den größten Wohltätern, nicht nur im Sinne des Geldes, der ukrainischen Kirche als solche, nicht nur griechisch-katholische, der ukrainischen Kirche als solche. Weil in der Zeit, als diese Kirche, als diese Nation, die Kirche war ja unterdrückt und verfolgt, eine schweigende Kirche, das Volk war nicht selbstständig, Kirche in Not hat nicht nur moralisch, aber auch materiell, finanziell dieses Volk und Kirche unterstützt. Aber das war nicht triumphalistisch. Man muss dann früher oder später die Kraft finden, zu vergeben. Und das hat Pater Werenfried gemacht. Und das hat mich immer zur Besinnung geführt. Man darf nicht in sich selbst schließen. Wir brauchen einander. Es ist menschlich zu sündigen und auch schwer zu sündigen. Aber es ist ja christlich aufzustehen, sich zu entschuldigen gegenseitig, sich zu versöhnen. Und ohne diese Versöhnung zwischen den Christen gibt es keine Ökumene. Gerade Holodomor und die Verfolgung war auch der Beginn von einem gewissen Ökumenismus des Martyriums. Und Holodomor gehört dazu. Es waren auch römisch-Katholiken in der Ostukraine, die damals gelitten und gestorben sind. Und das hat Slippy, Kardinal Slippy übrigens, in verschiedenen seinen Äußerungen immer betont. Wir haben schließlich für Christus und den Glauben, für die christliche Gesellschaft gelitten und nicht wegen unserer Konfession. Und hier ist die Größe von Pater Werenfried. Lieb den Nächsten, lieb deinen ehemaligen Feind, versöhne dich und bauen wir eine neue christliche Stadt, Civitas Dei, wie heilige Augustinus schrieb, eine neue Stadt Christi in unserer Welt. Und das ist für uns sehr, sehr wichtig. Für mich ist Pater Werenfried gewiss einer der größten Propheten des 20. Jahrhunderts.
Herr Prelat Datschko, ganz herzlichen Dank für dieses Bitte Gespräch.
Bitte.
Das war Weltkirche aktuell über den Holodomor, einen vergessenen Genozid mitten in Europa. Haben wir heute gesprochen mit Prälat Dr. Ivan Datschko, dem Präsident des Instituts für ökumenische Studien an der Universität Lemberg. Er war auch der letzte Sekretär des Bekennerbischofs Josef Kardinal Slipi. Mehr zum Thema erfahren Sie in dem Kirche in Notfilm Ukraine entstanden aus den Katakomben, wie gewohnt unentgeltlich bestellbar, telefonisch beim Hilfswerk 089 für München 6424 888 und die 0. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, eine gesegnete Woche. Machen Sie es gut. Aus dem Studio von Kirche in Not verabschiedet sich Ihr Volker Niggewöhner.